Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloch Iserlohn.
Heute mit der Studiorunde zum Thema Cannabis legalisieren, ja oder nein. Durch die Sendung führt Thorsten Tullius.
Mitte Januar ging ein neues Gesetz durch den Bundestag in Berlin, das schwerkranken Menschen den Zugang zu Medikamenten aus Cannabis erleichtert. Personen, die zum Beispiel unter chronischen Nervenschmerzen oder an den negativen Begleiterscheinungen einer Chemotherapie leiden, können Cannabispräparate wie bisher gegen ärztliches Rezept bekommen, die Kosten tragen aber künftig die Krankenkassen. Bislang waren die Kassen nur bei Multipler Sklerose in der Pflicht. Ist diese wichtige gesundheitspolitische Entscheidung auch ein weiterer Schritt in Richtung einer Legalisierung von Cannabis als Alltagsdroge? Darüber wollen wir heute in der Studiorunde von Radio Iserlohn sprechen. Meine Gäste sind Jörg König aus Menden. Er war über 3 Jahrzehnte lang abhängig von illegalen Drogen. Jetzt engagiert er sich an Mendener Schulen und in Jugendzentren und leistet dort zusammen mit der städtischen Drogenberatungsstelle Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Außerdem darf ich Dr. Martina Habring-Schlegel begrüßen. Sie ist Suchtmedizinerin und arbeitet mit der Suchtberatung Werkstatt im Hinterhof der Arbeiterwohlfahrt in Iserlohn. Sie hilft dort zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen, Menschen mit Suchtproblematik Wege aus dem Teufelskreis von Sucht und Vereinsamung aufzuzeigen. Und nicht zuletzt freue ich mich über den Besuch von Christel Vosbeck-Kaiser. Frau Vosbeck-Kaiser ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU im Märkischen Kreis. Bevor sie ihr Mandat in Berlin antrat, war die diplomierte Sozialpädagogin viele Jahre im sozialpsychiatrischen Dienst des Märkischen Kreises tätig. Mit der Lebenssituation von suchtbetroffener Menschen konfrontierte sie sich schon nach dem Abitur durch Praktika in entsprechenden Hilfseinrichtungen. Mein Name ist Thorsten Tullius, ich heiße Sie herzlich willkommen.
Guten Abend.
Guten Abend. Frau Vosbeck-Kaiser, die medizinischen Vorteile von Cannabis stehen nicht erst seit dem Gesetz von Januar außer Frage. Außerdem nutzen immer mehr Deutsche die Droge als Genussmittel. Etwa 3 Millionen Bundesbürger rauchen regelmäßig Marihuana oder Haschisch. Kiffen ist also längst nicht mehr ein Nischenphänomen. Trotzdem treten CDU, CSU einer Legalisierung vehement entgegen. Teilen Sie die Meinung Ihrer Partei?
Ja, ich teile diese Meinung. Ich bin sehr dafür, das, was wir vor 14 Tagen gemacht haben, Cannabis zur Behandlungsverbesserung einzusetzen. Aber man muss schon unterscheiden, Cannabis als Genussmittel freizugeben. Das hat schon gravierende Folgen, regelmäßiges Kiffen. Ich habe es in den fast 3 Jahrzehnten in meiner beruflichen Praxis erlebt, in der Beratungsstelle des Gesundheitsamtes. Wenn junge Menschen regelmäßig kiffen, abhängig werden und eine Psychose mitentwickeln. Diese Doppeldiagnostik ist dann schwer sowohl für die Jugendlichen zu verstehen, als auch bedarf es unter Umständen einer längeren Behandlungsform.
Das heißt, Sie haben in Ihrer beruflichen Karriere einiges an negativen Erfahrungen diesbezüglich gemacht.
Ja, und es gibt auch Studien, die ganz klar sagen, dass gerade junge Menschen durch Cannabis 6-mal höher betroffen sind in ihrer Beeinträchtigung der Gedächtnisleistung als Erwachsene. Dies hängt ja auch damit zusammen, wie wirkt Cannabis im Vergleich zu Alkohol, was ja häufig rangezogen wird. Bei Cannabis geht es eben auf den Hirnstamm, der für die kognitiven Leistungen, Gedächtnisleistungen da sind. Und das heißt, es wird entschieden, ganz einfach, welche Musik mag ich. Das ist ja noch harmlos, aber es geht natürlich über auch in Stimmungsschwankungen. Wie reagiere ich damit in Stresssituationen? Und wenn dann die Psychosewirkung noch dazu kommen, kann das schon schlimme Folgen haben, die sich der junge Mensch dann auch nicht bewusst ist in dem Augenblick, weil er sich nicht steuern kann.
Frau Habring-Schlegel, Sie arbeiten täglich mit Menschen, die zum Beispiel mit Heroin, Kokain oder sogenannten Teilchen wie Ecstasy umgehen müssen. Der Gebrauch von Cannabis scheint bei Ihrer Arbeit das geringste Problem zu sein.
Ja, Cannabis ist für mich in meiner Arbeit eigentlich die Substanz, die nicht unbedingt im Vordergrund steht. Letztendlich bin ich der Meinung, muss man unterscheiden bei all den Drogen, die wir am Markt haben, welches Abhängigkeitspotenzial sie haben und welche Toxizität. Und da muss man ganz klar sagen, Heroin, Kokain ist das, wo ich mich hauptsächlich mit beschäftige, ist sehr wohl die Toxizität wie auch das Abhängigkeitsproblem sehr hoch, aber danach kommt schon Alkohol. Cannabis liegt erst an 9. Stelle, nämlich dazwischen liegen ganz, ganz viele Medikamente und nach dem Cannabis ist der Kaffee, das Koffein.
Können Sie den Begriff Toxizität näher erläutern?
Ja, einfach Giftigkeit eines Stoffes. Also wir wissen zum Beispiel aus der Neurologie, dass Cannabis den Nerv ummantelt und nach einer bestimmten Zeit wieder aufgibt und ihn unbeschädigt zurücklässt. Bei Alkohol wissen wir, dass diese Nervenzellen unwiederbringlich zerstört werden. Die sind zum Tode verurteilt bei rauschähnlichen Erlebnissen. Es ist ja auch eine Angelegenheit der Dosis.
Die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler sagt, sie sei gegen eine Legalisierung von Cannabis, weil man mit Tabak und Alkohol schon genügend Probleme hätte. Kann man von Seiten der CDU im Laufe der nächsten Jahre eine Initiative gegen Alkohol erwarten, ähnlich wie das bei Tabak EU-weit geschehen ist?
Also wir haben ja schon im letzten Jahr, was Alkoholwerbung angeht, Tabakwerbung angeht, gehandelt. Vorgabe der Europäischen Union, der Angleichung. Es ging um das Werbeverbot für Tabak, was natürlich auch gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Es ist ja nicht nur der Verkauf von Tabak, um den es geht, sondern es geht ja auch darum, wie vermarkte ich mein Produkt, in diesem Fall das Produkt Zigarette oder Tabak. Und da sind ja auch noch andere Berufsgruppen damit betroffen. Das ist sehr kontrovers diskutiert worden, aber es gibt EU-Vorgaben und so wie Spanien oder Irland, ich weiß es gerade, meine Tochter ist beruflich mit ihrem Mann seit 2 Monaten in Irland, in Dublin. Da wird um 10 Uhr ein Sperrband vor das Alkoholregal gezogen und wenn sie um 10 Uhr an die Kasse kommen, dann wird das auch nicht mehr gescannt. Also sprich, sie können das nicht mehr kaufen.
Ja, in Holland macht man es auch so. Da hat man ein Schild vor jedem Alkoholregal, Alkohol ab 18 und dann Ausweis mit 25 an der Kasse immer vorzuzeigen. Jetzt muss ich an Frau Mortler denken, CSU. Sie macht oft mit Bilder, ist sie oft zu sehen, mit Bier in der Hand. Wir sprechen bei Alkohol von Werbung. Bei jedem Fußballspiel, bei jedem Autorennen haben wir es. Wir erziehen es den Kindern an, dass Alkohol Spaß ist, dass Alkohol Freiheit bedeutet. Wir sagen im nächsten Abendzug, Cannabis ist tödlich oder was Sie vorhin gesagt haben.
Es gibt keine tödliche Dosis für Cannabis. Und wenn es sie gibt, dann ist das ein solcher Karton voll, den kein Mensch konsumieren kann. Das ist nicht machbar.
Nee.
Wir wissen sehr wohl eine tödliche Dosis von Alkohol, wir wissen eine tödliche Dosis von Medikamenten, aber wissen keine tödliche Dosis oder Überdosierung, sagen wir es mal so, im Hinblick auf Cannabis. Das muss man jetzt mal fairerweise sagen.
Das heißt, Sie würden einer Legalisierung von Cannabis eher positiv gegenüberstehen?
Ja, natürlich. Da sagen wir mal so, ich möchte Cannabis nicht verharmlosen. Cannabis ist ein Stoff, der schon in meinen Körper eingreift. Aber er greift weniger ein als Alkohol, als auch Nikotin.
Ich bin jetzt zwar keine Ärztin, aber so meine Erfahrungen und Studien, die ich gelesen habe, es wird ja unterschiedlich, das Thema Abhängigkeit durch Alkohol und Cannabis diskutiert und auch die Spätfolgen. Ich denke schon, also da sind wir einer Meinung, ob ein Joint oder eine Flasche Bier ist jetzt nicht das Übel. Beide Substanzen kommt es auf die Regelmäßigkeit an, wie ich es konsumiere, in welcher Menge ich es konsumiere und beim Cannabis, und das sind meine beruflichen Erfahrungen, gerade so ab Mitte 2000, so 2004, 2005, spürten wir in der Beratungsstelle immer mehr junge Menschen, Heranwachsende, die Cannabis aus den Niederlanden mitgebracht hatten oder gekauft hatten auf der Straße, was genmanipuliert was. Dieses genmanipulierte Cannabis hat einen extrem höheren THC-Gehalt als das angebrachte. Das hat natürlich auch dann durch den höheren THC-Gehalt viel schneller andere Folgen als die Flasche Alkohol.
Also die schlimmste Folge, die ich erlebe in Folge vom Cannabiskonsum, ist die Kriminalisierung. Nicht der Konsum an sich. Das hat Frau Schlegel gerade schon schön gesagt. Ne? Also Cannabis, das Gehirn wird, glaube ich, kurz gedämpft. Bei Alkohol wird es zerstört. Also ich erlebe das bei Jugendlichen.
Das Gehirn wird ja nicht sofort gestört.
Ich bleibe dabei, es ist eine Angelegenheit der Dosis. Was mich daran stört, ein Verbot bedeutet, dass alle, die es nutzen wollen, in die Illegalität, in die Kriminalität gezwungen werden. Das ist etwas, was mich daran stört. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Zahlen von Jugendlichen, weil sie sich auf Jugendliche jetzt konzentrieren, mit den Niederlanden vergleiche, wo es einfach relativ einfach ist, an Cannabis zu kommen, weil ich es dort käuflich erwerben kann, dann muss man sagen, die Zahlen sind bei uns wesentlich höher. Das heißt, unsere Jugendlichen kiffen mehr als die vergleichbare Gruppe der niederländischen Jugendlichen.
Wir sind ja schon ganz tief im Thema drin. Was mich interessieren würde, um Sie kurz vorzustellen, Herr König, Sie gehen sehr offen mit Ihrer Drogenvergangenheit um. Sie sagen selbst, Sie waren über 30 Jahre drogenabhängig. Sagen auch, Sie sind es jetzt auch noch. Das Suchtgedächtnis hört wohl nie auf zu arbeiten. Wie kam es dazu, dass Sie jetzt in Menden offensichtlich eine sehr, sehr gute Arbeit machen? Sie leisten Präventionsarbeit, Sie arbeiten mit Jugendlichen in Jugendzentren, in den Schulen. Gab es in Ihrem Leben eine Wende, dass Sie Struktur hineinbekommen haben, dass Sie sowas überhaupt machen können?
Ich gehe nochmal auf das Suchtgedächtnis zurück. Also ich habe es irgendwann mal gefüttert als junger Mensch und es wird immer wieder Nahrung haben. Also das wird mein Leben lang nicht aufhören. Also diese Unruhe, die ich erleben muss oder schlaflosen Nächte, die ich mittlerweile habe. Ich bin jetzt mittlerweile clean, ich kiffe auch nicht mehr. Nicht, weil es nicht schädlich ist oder weil es für mich nicht schädlich ist oder weil es schädlich ist für mich ist, sondern mehr, weil ich andere Ziele entdeckt habe. Andere Werte und andere Vorstellungen vom Leben. Ganz wichtig für Jugendliche, mache ich auch im Jugendzentrum so. Ich sage immer, wenn ihr was wollt, dann müsst ihr echt wissen, was er tut. Ich habe nun wirklich alles konsumiert. Es ist angefangen mit Alkohol, es ist die Einstiegsdroge. Cannabis machen wir leider dazu. Hat die CDU leider den Herrn Thomasius, die Studien, die sie da haben, sollten sie mal von jemand anders machen lassen, würde was bringen. Sollte mal ein Tipp an Frau Mortler sein, wenn sie es mal sehen. Grüßen Sie mal schön. Dass ich aufgehört habe mit Heroin, das ist ja fast wie ein Traum. Ich bin aufgestanden. Und ich habe geträumt, dass ich irgendwann mal eine Sitzprophylaxe mache, dass ich irgendwann mal im Radio sitze und habe dann aufgehört.
Wie lange ist das jetzt her?
Das ist jetzt über 3,5 Jahre her. Also ich bin morgens aufgestanden und habe sofort mit Methadon von 17,5 aufgehört auf null. Und das haben meine Ärzte um mich rum alle gesagt, da stirbst du, Junge. Ich habe 2 Wochen später mit den ganzen Tabletten aufgehört, die ich infolge von diesem Drogenkonsum hatte. Diese Neuroleptika, Antidepressiva, Schlafmedikamente. Und dann habe ich aufgehört. Das war eine Entscheidung, die einfach von heute auf morgen kommt. Dieses ganze Runterdosieren und in Watte packen, was ich bei Sucht erlebe. Für mich war es nicht hilfreich. Da gibt es ganz viele Formen, die helfen können.
Ist ja Sucht und auch damit der Entzug und auch das Erleben von Sucht eine sehr individuelle Angelegenheit. Mhm. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich zu betrachten. Mhm. Das kommt wirklich auf jeden Einzelnen an.
Also ich habe immer so in meiner Beratungstätigkeit gesagt, wenn Menschen mit Suchtproblemen vor mir saßen oder Alkoholproblemen, die sagten, mein Nachbar trinkt doch auch jeden Abend 2 Flaschen Bier. Das ist so, jeder Körper hat eine andere Konstitution und reagiert anders auf den Suchtstoff, den ich nehme. Genauso gibt es Menschen, die sagen, Aspirin hilft mir bei Kopfschmerzen, Grippe und allem.
Jeder im Zentrum, ne? Also der eine belohnt sich gerne mit Schokolade, das so wie zum Beispiel ich bin Typ Schokolade. Und der nächste macht lieber den Kartoffelsalat mit der Frikadelle.
Ja, das eine also ist kulturell akzeptiert und das andere weniger.
Dann habe ich ja dann nun mal ganz alle Belohnungszentren oder alle Formen von Belohnung erlebt.
Gibt es vielleicht
auch. Also mittlerweile unterwegs, Herr König.
Mittlerweile belohne ich mich mit sowas wie hier zu sitzen oder in einem Jugendzentrum zu sein, mit Jugendlichen zu reden oder in der Schule zu sitzen. Es ist nicht immer angenehm, wenn die alle Fragen stellen.
Sie sagen, es macht wenig Sinn oder zumindest hat es bei Ihnen keinen Sinn gemacht, wenn man sie in Watte packt.
Ja.
Wie gehen Sie mit Ihren Jugendlichen um? Wie läuft so ein Seminar ab?
Also mein Mentor bei der Drogenberatung ist Thomas Zimmermann. Das ist mein Dropser seit 3,5 Jahren. Er ist damals neu angefangen, als ich clean wurde.
Trotz ist die Drogenberatungsstelle
in Drogenberatungsstelle Menden. Wir machen dort auch den Essensgutschein. Wenn ihr da nähere Infos haben wollt, dann könnt ihr euch gerne hier informieren. Also wir machen diese Seminare 4 Stunden lang. Die erste Stunde geht wie folgt. Wir machen ein Tafelspiel oder ein Spiel an der Wand. Da sind ganz viele Fragen über Drogen, über Alkohol, über Tabak, über Cannabis, über Spielsucht. Da gibt es immer diese Fragen von 1 bis 50 und dann spielen Jungs gegen Mädchen und wer halt gewinnt, ein bisschen Ansporn. Das ist immer sehr interessant. Dann komme ich, da können halt die Kids Fragen stellen, mir Fragen stellen über meinen ganzen Lebenslauf, über die Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Warnen Sie eher vor den Drogen oder raten Sie eher zu einem bewussten Umgang? Was ist Ihre Schiene, die Sie da dran gehen?
Da muss man jetzt ganz aufpassen. Also ich warne natürlich vor Drogen, ich möchte natürlich überhaupt keinen Drogenkonsum haben. Also ist klar.
Erwähnen Sie zum Beispiel auch in solchen Seminaren, dass Sie für eine Legalisierung von Cannabis sind oder verschweigen Sie das eher?
Wenn ich in Schulen bin, halte ich das raus. Da gehört keine Politik hin, da gehört auch kein Legalisierungsthema hin an der Stelle. Da gehört halt hin, dass man einen vernünftigen Umgang hat ich muss ja in diesen Seminaren Jugendliche auf Alkohol vorbereiten. Das heißt, dass ich ihnen eine Rauschbrille aufsetzen muss, dass sie dann sehen, wie es ist, mit Alkohol eine Optik zu haben. Also wenn man Alkohol trinkt, verändert sich die Optik und das müssen sie im Vorfeld wissen. Und dann müssen sie auch lernen, dass man dann, wenn man konsumiert hat, nicht alleine nach Hause geht, dass man mit mehreren geht, dass man bei Alkohol eine Überdosis haben kann, dass man sich einnässt, dass man sich bekotzt. Das müssen sie alles lernen, das muss ich ihnen beibringen. Dann muss ich ihnen aber auch sagen, das ist von mir aus, dass ich ihnen dann sage, Cannabiskonsum ist nicht ganz so schlimm, aber ihr dürft es aber auch nicht verharmlosen. Ihr müsst einfach darauf achten, was ihr macht und wie ihr es macht. Wenn ich mich jetzt dahinsetze und sage, ihr dürft es nicht, ja, dann kann ich nach Hause gehen. Also ist sehr einseitig. Ich versuche es immer auf die Ebene. Sie können ja mich fragen, was ich erlebt habe. Und diese Erlebnisse sind nicht gerade witzig. Wenn ich dann erzähle von jemandem, der jetzt im Krankenhaus liegt, weil er stirbt, weil er infolge von Alkoholkonsum, weil er auch ganz lange Drogen konsumiert hat, vielleicht Cannabis, dann interessiert sie und hören sie auch schon zu. Und diese Fragen, die ich beantworte, sie gehen sehr tief. Ich erzähle auch von meiner Freundin, die gestorben ist, die dann neben mir lag, nach einem Heroinkonsum.
Also sprich, ihre lange Vergangenheit sorgt auch für eine sehr, sehr positive Resonanz. Das Ganze funktioniert.
Ja, die positive Resonanz kriege ich von den Kids, dass ich es erzähle. Die negative Resonanz ist das, was ich erlebt habe. Mhm. Also es ist keine witzige Sache, mit Drogen überhaupt zu hantieren.
Das habe ich so nicht gemeint. Ich meine die positive Resonanz von den Menschen, mit denen Sie dann arbeiten.
Die sind immer sehr begeistert, weil sie halt diese Fragen stellen können, weil ich sehr offen bin. Das ist das, was mir oft in der Politik fehlt, diese Einseitigkeit, die ich bei Frau Mottler erlebe. Ich habe sie nicht. Ich versuche immer, beide Seiten zu betrachten. Den vernünftigen Umgang, wenn sie konsumieren, das ist mir wichtig. Mhm. Wenn ich jetzt im Jugendzentrum bin und habe dann Kids vor mir sitzen, die sagen, Jörg, ich kiff gern. Dann sage ich, ja, schön, nicht gut, erzähl mal. Dann ist es mein Job, da zu sein und zuzuhören. Und ihnen auch dann zu sagen, es ist nicht in Ordnung, was du machst. Überleg mal.
Oder sagen wir es mal, der Staat macht ja eigentlich sehr viel positive Dinge, indem er massive Präventionspolitik betreibt, indem er massive Aufklärungsprogramme aufgelegt hat.
Vielen Dank, dass Sie das erwähnen, weil das gehört bei einer Suchterkrankung auch dazu. Und ich glaube, das ganze Setting, was dazu gehört, nämlich, dass ich mich sehr frühzeitig an Beratungsstellen wenden kann, an Stellen, wo auch Betroffene mitwirken, genauso wie es die Selbsthilfegruppen gibt, Selbsthilfegruppen für Angehörigen von Suchtkranken. Das gehört ja alles mit in so ein Setting rein, weil jeder Mensch braucht in unterschiedlichen Phasen seiner Suchterkrankung oder als Partner eines Suchtkranken unterschiedliche Hilfestellungen.
Ja, und auch die Aufklärung von vornherein, also nicht nur, wenn ich schon süchtig bin, sondern einfach im Vorfeld arbeitet die Gesellschaft oder der Staat, der mit seinen Programmen das finanziert, doch sehr positiv. Wenn ich heute die Jugendzahlen betrachte der Nikotinabhängigen, dann ist das kein Vergleich mehr zu dem, als wir beide jung waren. Das Gleiche gilt auch für den Alkoholkonsum. Wenn ich es Ähnliches tue, zum Beispiel für Cannabis, gehe ich auch davon aus, dass wir längst nicht mehr diese hohen Zahlen haben, die wir jetzt haben.
Da muss ich aber leider enttäuschen. Also ich meine, in meiner Realität aber ein bisschen anders.
Ich glaube eigentlich verbotene Früchte.
Ja, das ist es leider Gottes.
Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Wenn ich aber eine Regelung finde in diesem Land, in dem ich finde, der Staat macht sich unglaubwürdig, wenn er einerseits eine wesentlich giftigere und suchtabhängigere Substanz als legal, als gesellschaftlich angesehen hat. Man gilt ja schon als Kulturbanause, wenn man beim Abendessen in einem feinen Restaurant sitzt und dann ein Wasser bestellt statt Wein.
Das ist so.
Wir krönen eine Weinkönigin und vor jedem Fußballspiel kommt erst einmal eine Bierreklame im Fernsehen. Das finde ich ganz furchtbar. Aber ich kann durch Aufklärung von jungen Leuten ganz viel erreichen.
Frau Vosper-Kaiser und Frau Habring-Schlegel, die Präventionsarbeit von staatlicher Seite, zum Beispiel in Bezug auf Cannabis, funktioniert die gut?
Die könnte besser sein. Die Nikotin und Alkohol macht der Staat gut.
Ja, okay, bin ich auch der Meinung. Ganz, ganz klare Meinung. Aber Drogenaufklärung würde ich mir mehr wünschen. Also die Schulen.
Also Cannabis ist sicherlich, oder auch die Substitution Methadon, weiß ich auch aus meiner beruflichen Tätigkeit, war immer schon ein Problem, Ärzte zu finden, die das machen, die sagen, naja, wenn ich in meiner Hausarztpraxis bei den normalen Kunden mir dieses Klientel da reinhole, verschrecke ich unter Umständen den Bürger, der wegen Grippe kommt. Also das war waren immer die Situationen, und als Mitarbeiterin im Gesundheitsamt des Märkischen Kreises, wir sind ja die untere Gesundheitsbehörde, wir sind ja damit auch immer mit befasst gewesen und haben diesen staatlichen Auftrag mitzuwirken und so ein Setting auch mit zu initiieren. Es war immer unglaublich schwierig. Die Situation in Menden ist jetzt durch den Tod des im letzten Jahr verstorbenen Kollegen aus Fröndenberg wieder mehr als unbefriedigend. Sie sind eine der wenigen Koryphäen, die seit Jahrzehnten in dem Nordkreis des Märkischen Kreises beständig machen.
Ja. Zum besseren Verständnis, das heißt, Menden sucht zurzeit eine Drogenärztin in Anführungsstrichen oder eine Suchtmedizinerin, ähnlich wie Sie es sind, Frau Habringschlegel.
Ja, das ist etwas schwierig. Wir haben eine junge Generation an Ärzten, die diesen Weg einfach scheuen, weil die Gesetzgebung, finde ich, dringendst reformiert werden müsste.
Das wollte ich gerade sagen.
Das ist eigentlich das größte Hindernis daran. Also wir gehen jetzt mal unabhängig von dem doch relativ hohen Verwaltungsaufwand, den man hat für solche Patienten, weil wir ja direkt mit der Bundesopiumstelle, mit der BfArM zusammenarbeiten müssen, jeden Patienten zweimalig registrieren. Einmal seitens an den Krankenkassen, andererseits auch an diese Bundesopiumstelle. Dort geschieht es verschlüsselt. Das ist sehr viel Arbeit. Und gleichzeitig ist die Gesetzgebung so, dass der Gesetzgeber nicht die Therapieform, diese Art der Therapieform, hat sie an das Strafgesetzbuch gekoppelt. Mhm. Und das macht einfach den jungen Kollegen Angst.
Okay. An dieser Stelle möchte ich Ihnen Dank sagen, Frau Schlegel, weil wissen Sie, wie schwer es ist, dass man Ärztin kriegt, offen über das Thema Cannabis, überhaupt mit Substitution zu sprechen, weil es ja durch den Gesetzgeber kriminalisiert wird.
Nein, da wehre ich mich. Ich werde nicht kriminalisiert. Aber es macht mir meinen Arbeitsalltag schwer, weil ich einfach in einem ganz sehr engen Korsett hänge.
Also ich sag mal, das Gesetz, die Behandlungsverbesserung für Menschen, Sie haben es ausgeführt, Schwerkranke, chronisch Kranke, Krebspatienten, Menschen, die in der Palliativ-Hospizbereich sind, haben wir ja deutlichst verbessert.
Das ist wohl wahr.
Das Gesetz tritt zum 1. März in Kraft, dass damit eine Verbesserung und auch eine Vereinfachung eintritt. Es darf nur von den Kassen in begründeten Fällen nur noch abgelehnt werden. Bei Menschen, die im Palliativ-Hospizbereich betreut werden, muss binnen 3 Tagen eine Entscheidung der Kassen vorliegen für die behandelnden Ärzte. Ja, es ist so, dass wir sagen, und das machen wir bei anderen Medikamenten, die Suchtpotenzial haben, die größere Auswirkungen haben auf die Gesundheit, machen wir es ja auch. Der Arzt muss es verschreiben. Ja, es muss in Absprache mit einem Arzt, einer Ärztin erfolgen. Das halte ich auch für richtig, weil wir Standards einsetzen, weil wir einfach sagen, Gesundheit ist ein hohes Gut. Und mit dieser Gesundheit der Menschen gehen wir verantwortungsbewusst um. Und das können eben unsere gut dann ausgebildeten oder sich spezialisierten Ärzte und Ärztinnen.
Die Studiorunde hier bei Radio Iserlohn. Cannabis legalisieren, ja oder nein, ist unser Thema. Gäste im Studio sind Jörg König aus Menden. Er plädiert als langjähriger Konsument illegaler Drogen für die Legalisierung von Cannabis. Christel Vosbeck-Kaiser, sie ist CDU-Mitglied im Bundestag für den Märkischen Kreis. Und last but not least Dr. Martina Habring-Schlegel von der Werkstatt im Hinterhof in Iserlohn.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloc Iserlohn.
Ich möchte auf Cannabis als Alltagsdroge eingehen. Herr König, Sie sprechen sich für die Legalisierung von Cannabis aus. Sie hatten jetzt Mitte Januar auch eine Veranstaltung mit der Partei Die Linke in Menden. Wie sieht Ihre Idee oder wie sieht Ihr Konzept aus? Wie könnte man Cannabis legalisieren?
Ich möchte diesen ganzen Verkauf und diese ganze sehr gut reguliert haben. Dieser Jugendschutz, der gefordert wird von der Frau Mortler und der CDU, den möchte ich auch haben. Den möchte ich unbedingt haben. So wie beim Alkohol, da haben wir es ja auch schon ein bisschen oder ansatzweise. Und da wird ja auch schon gut umgesetzt, bei Nikotin ja auch schon.
Wie wirkt die Droge Cannabis bei Jugendlichen im Vergleich zu Erwachsenen? Was sind die Unterschiede?
Der Unterschied ist, dass Cannabis bei Jugendlichen ziemlich faul macht und auch Zweifel erzeugt. Und ich gehe jetzt gar nicht mehr darauf ein, ob es Schizophrenie auslösen kann.
Es Nein,
ist mehr, dass
es
Desinteresse...
Schizophrenie wird nicht ausgelöst. Es haben eindeutig Studien ergeben.
Genau. Gibt aber andererseits die These, dass gerade das hochpotente Cannabis Also dass jetzt über den Schwarzmarkt ja eigentlich die ganze EU überflutet, in der Tat Psychosen auch bei Erwachsenen auslösen kann.
Ich habe noch keine Ahnung.
Weil ein gewisser Schutzstoff, der das THC begleitet, ja wohl fehlt.
Dann, das würde ja wegfallen, wenn wir es legalisieren.
Gut, aber in der derzeitigen Form ist es möglich, dass Cannabis Psychosen auslöst.
Es ist, ja, aber die reversibel sind. Das heißt also die, die wieder zurückgehen. Also, ja? Also die sind kurzfristig da, wie ich es unter Alkohol ja auch habe, wie ich es unter verschiedenen Medikamenten auch habe. Und wenn der Wirkstoff abgebaut worden ist vom Körper, dann ist auch diese Psychose weg. Es bleibt ein Rest bestehen an Psychosen, wo man immer gedacht hat, dass diese durch Cannabis ausgelöst worden ist. Das ist aber nicht der Fall, sondern das sind dann schon diese Hirn- oder psychischen Erkrankungen, die einfach auch ohne Cannabiskonsum. Da gibt es eine große schwedische Studie drüber. Da ist also tatsächlich es so, dass diese Menschen schon vorab einfach eine, sag ich jetzt mal, Erkrankung der Psyche.
Disposition.
Und der Ausbruch ist einfach zeitgleich gestiegen. Aber es gibt keine Korrelation, also keine Verbindung dazu, dass Cannabis das genau auslöst. Das ist auch von seitens der Forschung mittlerweile auch widerlegt. Da gibt es einige Studien, amerikanische Studien, eine schwedische Studie, also da müsste ich nachschlagen, aber da weiß ich jetzt einiges. Das ist also tatsächlich so, das ist widerlegt worden.
Herr König, ab welchem Alter würden Sie Cannabis legalisieren?
Also ich würde Cannabis ab 21 legalisieren. Leider ist es vom Rechtssystem nicht möglich, weil wir ab 18 volljährig sind. Da ist das so. Also wenn ich es dann legalisieren möchte, dann muss es ab 18 sein. Ich gehe jetzt mal von meiner Erfahrung aus, die ich mit den jungen Leuten habe. Also ich kenne ganz viele, die in jungen Jahren sich ausprobieren, weil es halt verboten ist beim Cannabis, weil es halt diese Illegalität hat. Sie werden ja irgendwann mal studieren und sie werden irgendwann mal Ärzte, sie werden irgendwann Polizisten sein und sie werden nicht ihr Gehirn wegsaufen. Ich sag's mal so. Und sie werden mal ganz kluge Leute sein. Sie müssen halt nur lernen, wo die Grenze ist. Und da setze ich dann auch an und sage, ihr müsst einfach nur aufpassen, dass ihr dann nicht alles durch diesen Cannabiskonsum vernachlässigt.
Frau Vosbeck-Kaiser, Ihr Kollege aus dem Niedersächsischen Landtag, Ulrich Meyer, sagt zum Beispiel, eine Legalisierung von Cannabis würde dazu führen, dass man die Droge insgesamt verharmlost. Ist das, was Herr König hier gerade schildert, so eine Art der Verharmlosung von Cannabis?
Zum Teil ja, weil wir haben ja eben schon mal in der Runde festgestellt, dass es unterschiedliche Dispositionen gibt bei Menschen, die, egal welches Suchtmittel ich jetzt konsumiere, Folgen hat. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Es gibt unterschiedliche Studien, die ich bemühen kann, um die Sichtweise von Herrn König, Frau Haubrich-Schlegel oder auch meine zu bestätigen oder zu unterlegen. Ich bleibe dabei, auch aus meiner beruflichen Erfahrung, ich halte es nicht für gut, Cannabis zu legalisieren. Für Behandlungszwecke, für Gesundheit ja, aber als Genussmittel, als Rauschmittel nein.
Wenn wir doch schon einsehen, dass es in der Gesundheit hilft, wenn ich jetzt schon weiß, dass es gesund macht oder helfen kann, wo ist dann der Unterschied, dass ich jetzt nicht sagen kann, so, du hast keinen Bock auf Kiffen, mach es mit ordentlich, mach es mit sauberen Substanzen, mach es auch ab 18, kauf es dir im Laden hier, wir machen es kontrolliert, der Staat reguliert es, setzt das Geld vielleicht noch ein für die Prävention. Wir leben mal ganz nah an der Realität und machen das mal so. Ich möchte mal ganz gern wissen, sind Sie jetzt nur CDU-Politiker und sagen deswegen nein? Oder sagen Sie es auch aus Ihrer Erfahrung, die Sie gemacht haben im beruflichen?
Das habe ich deutlich gesagt, weil also ich glaube, 3 Jahrzehnte im Gesundheitsbereich, im Suchtbereich zu arbeiten, bedeutet auch verschiedene Phasen mitzubekommen.
Das glaube ich.
Und Entwicklung. Und unser Klientel, nenne ich es jetzt mal, was die Beratungsstellen, den sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsbereichs, Amtes aufsucht, sind die Menschen, die durch andere Beratungsstellen, die aufsuchende Hilfe oder Kommstruktur haben, durchgefallen sind, wo es Hinweise aus der Nachbarschaft gibt, wo es akute Gefährdungen gibt, wo wir hin mussten mit Ordnungsämtern. Der Einsatz bestand häufig darin, dass wir die Menschen leider gegen ihren Willen in die geschlossene Psychiatrie unterbringen mussten.
War es die reine Cannabis?
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht...
War es die Cannabis in Verbindung mit einer Psychose, wie ich ihr eingangs gesagt habe. Und diese Auswirkungen haben bei uns die Statistiken im Gesundheitsamt hier im Märkischen Kreis ergeben, von unterschiedlichen Kollegen in den Städten, waren schon steigend. Das ist eine Disposition, eine Anlage in jugendlichen Körpern ist, wo vielleicht, weil Familienmitglieder schon psychische Erkrankungen hatten, weil vielleicht die Sozialstruktur nicht so war, dass der Jugendliche gefestigt ist, mit dazu geführt haben. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, wenn wir über Legalisierung sprechen oder auch wenn wir Ihrem Vorschlag folgen würden, Herr König, wir lassen das über eine staatliche Stelle laufen, damit wir eben nicht genmanipuliertes Cannabis haben, was ja jetzt für den Fall auch ausgeschrieben wird, den wir im Behandlungsfall vor 2 Wochen verabschiedet haben für diesen Personenkreis, dann ist es auf der anderen Seite natürlich auch so, welche Wirkung würden wir erzeugen, Abhängigkeiten, welche Krankenhausaufenthalte, Behandlungskosten, Behandlungszeiten würden folgen. Das sind ja auch Sachen, die, finde ich, gegenüberstehen.
Trotz allem, Frau Vosbeck-Kaiser, vor einigen Wochen taucht es in den Medien auf, dass insgesamt an deutschen Schulen mehr illegale Drogen benutzt werden, gekauft werden, dass es auf Schulhöfen kein Problem ist, sich zum Beispiel mit Cannabis, aber auch mit anderen illegalen Substanzen zu versorgen. Spricht das nicht dafür, dass die bisherige Politik der Prohibition, also dass man den Besitz illegaler Drogen und auch den Konsum illegaler Drogen unter Strafe stellt? Spricht das nicht dafür, dass das ganze System mehr oder weniger gescheitert ist?
Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall. Nordrhein-Westfalen ist ja eins der Bundesländer, was mit 10 Gramm Konsum höher liegt als die meisten anderen Bundesländer.
Eigenbedarf-Besitz.
Und trotzdem der Verbrauch von Cannabis verdoppelt zwischen 2011
Studien,
und 2015.
Ja, und es gibt aber auch Studien, die ich gelesen habe, die in den USA sind, wo Cannabis legalisiert ist, wo eben andere Drogen, die synthetischen Drogen, extrem zugenommen haben und die Folgeerscheinung, das zeigt ja, dass selbst wenn ich es legalisiere, das nicht ausschließt, dass das nicht mehr reicht, um mich in einen Zustand zu versetzen, den ich gerade erreichen möchte.
Da möchte ich Ihnen gleich was drauf
Alltagssituation, Entspannung hervorrufen, wofür es auch immer eingesetzt wird. Auch das ist ja die Realität.
Ja, natürlich. Wenn wir jetzt mal von, in Anführungsstrichen, aus Ihrer Sicht ideal Legalisierung von Cannabis weggehen, Herr König, und einfach mal über Entkriminalisierung sprechen, dann zeigt zum Beispiel Portugal eine recht liberale Drogenpolitik, die zum Beispiel auch den Besitz von Heroin, von Cannabis als Ordnungsverstoß sehen, dass dadurch der Gebrauch von sogenannten härteren Drogen zurückgegangen ist und auch die Nutzung von Cannabis nicht angestiegen ist. Spricht das nicht dafür, dass man es zumindest ländlich kriminalisiert?
Das sehen alle Länder, die es regulieren.
Das ist tatsächlich so. Also ich finde, in dem Sinne hat die Prohibition ist einfach deshalb gescheitert, weil der Konsum ja nicht weniger geworden ist, sondern mehr angestiegen ist. Das ist ja das, was wir bei den Jugendlichen beobachten. Und dann, finde ich, macht sich der Staat auch unglaubwürdig, wenn er eine wesentlich gefährlichere Substanz, wie zum Beispiel der Alkohol oder aber auch der Tabak, legalisiert und das Cannabis dann einfach verteufelt. Und ich finde, da sollte man so ein bisschen auch mal so in die Geschichte reingehen, das Cannabis, ab wann war es denn überhaupt erst verboten? In Amerika ist ja die Prohibition des Alkohols gewesen, die ist ja drastisch gescheitert. Was ist passiert? Genauso wie wir es ja im Cannabis auch erleben. Der illegale Verkauf, die mafiösen Strukturen sind gewachsen. Es konnte kein Jugendschutz mehr nachvollzogen werden, weil einfach es in der kriminellen Ecke ablief. Ne? Es war niemand da, der geschützt ist, und es gab einfach schlechte Qualität. Es hat keinen mehr interessiert. Es ist einfach irgendwas verkauft worden.
Also kann man diese einfache Formel aufsetzen, je höher die Verbotsschwelle, desto größer ist die Gefahr, dass sich nur noch Drogenkartelle um die Konsumenten bemühen,
in
Anführungsstrichen?
Ja, natürlich, das tun sie doch. Das ist doch das, was jetzt gerade passiert. Ja. Das heißt also, der Jugendliche oder auch der Konsument von Cannabis wird kriminalisiert. Der muss sich bei irgendeinem Dealer etwas kaufen, von dem er nicht weiß, was er bekommt. Das ist ein gestricktes Material. Der weiß nicht, ob es sauber ist. Er kennt den THC-Gehalt nicht. Er weiß nicht, ob es synthetisch ist. Das heißt also, als Verbraucher werde ich nicht geschützt. Bei Alkohol steht es drauf, wie viel Promille der hat. Also da kann ich es wissen und da kann ich mir auch ausrechnen, ob ich es möchte oder nicht. Und da, finde ich, sollte man sich überlegen, ob man nicht einfach den Verbraucher eines Stoffes nicht besser schützt. Und das könnte der Staat, wenn bestimmte Regeln einfach eingehalten werden. Ich bin ganz bei Ihnen. Ich bin immer der Meinung, dass wir Jugend schützen müssen.
Ja.
Und dass wir sie aufklären. Und wir haben gesehen, dass es im Bereich Nikotin und Alkohol funktioniert. Da hat es der Staat gemacht und hat auch wunderbare Erfolge. Warum nicht auch beim Cannabis?
Genau.
Bis jetzt kann ich als Staat nicht sehen, was bekommt der Jugendliche, über welchen Weg bekommt er es und was macht er damit und wie viel konsumiert er.
Mhm. Herr König. Das, was Frau Habring-Schlegel jetzt geschildert hat, das geht so ein bisschen in die Richtung von ihrem Parteikollegen Frank Tempel. Frank Tempel ist drogenpolitischer Sprecher der Partei Die Linke. Er war selbst Kriminalbeamter und spricht sich für eine, ja, man kann eigentlich sagen, totale Legalisierung von Drogen aus. Heißt das jetzt, dass man nach seinen Vorstellungen konsumieren kann, was man möchte, egal wie gefährlich oder nicht, jetzt aber mit staatlichem Gütesiegel?
Er ist dafür, ja. Ich kann dem nicht beipflichten. Ich bin natürlich für eine Legalisierung von Cannabis. Legalisierung ist immer so ein schlimmes Wort. Man muss Regulierung sagen, einen besseren Umgang. Kannst nicht bei Aldi kaufen, sagen wir es mal so.
Es ist auch diese Diskussion, alles, was ich verbiete, wird reizvoll, es mal auszuprobieren. Ich lerne, wenn ich sage, nicht die Hand auf die Herdplatte legen, die ist noch heiß, dann wird es trotzdem versucht. Oder nicht alleine die Treppe gehen,
weil du noch sein.
Ja, also wir wissen auch, dass wir Gewalt nicht wollen. Und wenn wir die legalisieren, wird auch das Töten nicht unbedingt aufhören. Dann gibt es trotzdem immer wieder Grenzsituationen. Also das ist mir jetzt zu einfach.
Ich bin letztes Jahr mit dem Fahrrad von Menden bis nach Berlin und wollte Frau Mortler treffen, CDU.
Leider waren keine Sitzungswochen und da hat Herr König vorher nicht drauf geachtet.
Das wurde mir auch gesagt. Mir wurde von der Referentin im Vorfeld gesagt, dass Frau Mortler wenig Interesse hat, überhaupt mich zu sehen. Das möchte ich mir ganz klar sagen. Das ist sehr traurig.
Das hat sie nicht gesagt. Und dann habe ich die Kollegin Mortler angesprochen. Ich habe gesagt, hör mal, wenn du einen Termin mit dem Herrn König machst, wenn der eintrifft, wenn du weißt, wann der kommt, sag mir Bescheid, wir können das Gespräch zusammen. Und da hat sie gesagt, das macht sie auch. Also
ehrlich?
Das ist nicht in Ordnung, was Sie jetzt sagen.
Also die Realität sieht so aus. Sie hat mir bis heute nicht eine Mail geschrieben.
Frau Mortler ist die Bundesdrogenbeauftragte
von der CSU und die wollte ich besuchen. Ich bin 4 Wochen durch Deutschland gekurrt, um ein bisschen mehr auf Drogen hinzuweisen, besseren Umgang, mir auch zu schauen, wie die Praktiken sind in der Drogenberatung. Und diese Tour war für mich sehr lehrreich. Frau Mortler habe ich nicht getroffen. Und diese Referentin, Frau von der Degen, hat mir von vornherein ganz klar gesagt, dass Frau Mortler keine Kritik wünscht. Ich würde es ja anders gerne sagen, wirklich. Ich will es ja verstehen, warum die CDU es verbietet. Ich will es ja kapieren. Ich will ja auch den Schülern irgendwie was präsentieren. Kann ich nicht.
Ich glaube, Frau Vosper-Kaiser hat im Laufe des Gesprächs argumentiert für ihre eigene Position und auch für die Position der CDU. Was mich noch interessieren würde, auch in Bezug auf Legalisierung von Cannabis, es gibt ja nicht nur die Ebene hier in Deutschland, es gibt auch eine internationale Ebene. Das größte Anbauland für Cannabis in Europa ist zurzeit Albanien. Dort bekommt man zum Beispiel für 2 Kilo angebauten Cannabis beziehungsweise für 2 Kilo Marihuana genauso viel wie für 1 Tonne Weizen. Schreit das nicht auf internationaler Ebene zumindest dafür, dass man auch hier versucht, das Ganze in andere Bahnen zu bringen, also dass auch hier diese Verbotspolitik gescheitert ist?
Das sehe ich jetzt nicht so.
Aber wenn sich der illegale Anbau dermaßen rentiert, es werden jedes Jahr Milliarden Gewinne
gemacht. Ja, wir haben unterschiedliche Strukturen in den Ländern und auch Führungsstrukturen, wie wir ja jetzt gerade auch in unseren Nachbarländern sehen, wie Politik in den einzelnen Ländern gemacht wird. Da wird selbstverständlich immer wieder darauf Einfluss genommen, weil wir sind davon betroffen, weil auch dieser Anbau, wo auch immer er herkommt, aus afrikanischen Ländern, aus Albanien, natürlich auf dem Seeweg auch durch die Europäische Union irgendwann hier gelangt. Und dann haben wir das, was Frau Habring-Schlegel zu Recht gesagt hat, wir wissen nicht, welche Substanzen hier auf den Markt kommen.
Ihr Fraktionskollege Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, hat sich vor 2 Jahren für die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. Unter anderem auch deshalb, weil er sagt, es werden eher die Konsumenten strafrechtlich verfolgt, an die Kartelle, an die kriminellen Strukturen kommt man gar nicht ran. Das zum einen. Und außerdem gehen dem Staat dadurch auch jährlich einige Milliarden Euro an Einnahmen flöten.
Also ich glaube, dass man das differenzierter betrachten muss. Die Gesundheit steht vor den Steuereinnahmen, vor der Ökonomie, die Gesundheit der Menschen. Und es ist doch nicht so, da wo es legal ist, legalisiert wurde, dass jetzt die Drogendealer verschwunden sind. Die gibt es ja trotzdem noch, trotzdem mit ihren Substanzen. Die sind ja nicht ausgestorben in den Ländern, wo Cannabis legalisiert worden ist. Das ist doch ein Trugschluss. Was jetzt durch das Bundesamt in dem Bereich für den Cannabisgebrauch bei Schwerstkranken, also für Behandlungsformen, was wir jetzt verabschiedet haben, das wird ja auch ausgeschrieben. Es wird dort überprüft. Wir haben hohe Ansprüche in Deutschland an die Medizinprodukte, die hier auf den Markt gelangen. Und das ist auch richtig, dass das gemacht wird. Und es werden im Zuge von wirtschaftlicher Zusammenarbeit, auch über das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit in Berlin, wird immer wieder geguckt, wie können wir die Länder unterstützen, wie können wir Bauern unterstützen, damit die Menschen unterstützen, dass sie nicht in Armut leben, dass sie Essen haben. Und da gibt es verschiedene Projekte. Und ob Cannabis irgendwann dazugehören wird, schließe ich nicht aus.
Funktioniert dieser Ansatz aus Ihrer Sicht, Frau Habring-Schlegel, dass man also diese Form von Entwicklungszusammenarbeit anstrebt?
Nein, das Wort legalisieren, das hat für mich immer so ein bisschen einen Beigeschmack. Das heißt also, ähnlich wie beim Alkohol, ich kann es 24 Stunden an jeder Tankstelle kaufen. Genau das ist das, was ich nicht möchte. Das möchte ich im Übrigen auch nicht für den Alkohol und das möchte ich auch nicht für den Tabak. Ja, also da finde ich, da müssten wir noch einiges tun, um unsere Gesellschaft vor Probleme zu schützen. Und machen wir uns nichts vor, jedes Jahr verstirbt, ich komme aus Menden, ganz Menden, an den Folgen Alkohol, nämlich ungefähr 70.000 Menschen. Dahingehend haben wir zum Beispiel noch nicht eingerechnet die vorherige Krankheitsdauer bei Alkoholabhängigen, die berufliche, die wirtschaftliche Leistung, die dem Land eigentlich fehlt, weil eben die Ausfallzeiten durch die Erkrankung da sind, die Frühberentung. Alles Folgen von Alkoholkonsum. Das kenne ich nicht bei Cannabis.
Dann wäre es ja gescheit, wir verbieten Cannabis, Alkohol und erlauben
Nein,
Cannabis.
Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte das definitiv deshalb nicht, weil es einfach eine Rauschdroge ist. Aber was ich möchte für den, der es konsumiert, ab einem bestimmten Alter, dass er wirklich geschützt wird. Dass er es nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit bekommt. Dass es nicht überall verkäuflich ist und dass es reglementiert wird.
Ähnliches so. Fordern Sie dann auch für den Alkohol
das
und für den
Ähnliches
Tabak?
Ähnliches fordere ich auch für den Alkohol.
Wäre so ein Ansatz mit der CSU, in der Bier zum Beispiel zum Kulturgut gehört, machbar?
Ich denke, Gespräche sind immer machbar und was dann am Ende dabei rauskommt, muss man sehen. Aber dafür zu werben, genauso wie wir jetzt trotz unterschiedlicher Ansätze einer Meinung sind, was die Altersgrenze angeht, was auch den Schutz gerade junger Menschen angeht, können wir uns ja alle drei hier gut vorstellen, zu sagen, wie unsere europäischen Nachbarländer das zum Teil machen. Ab 22 Uhr ist der Hahn zu
gut,
bis
perfekt.
Zum nächsten Morgen. Also da bin ich voll dabei.
Sind Sie auch dann dabei, wenn wir sagen, wir entkriminalisieren Cannabis? 180 Millionen auf der ganzen Welt sind es, die mittlerweile legal konsumieren und 3 Millionen haben wir, die bei uns illegal, also in der kriminellen Ecke, konsumieren.
Das ist das, was mich stört.
Aber nicht jeder, der illegal Cannabis konsumiert, wird ja auch abhängig oder fällt
irgendwann
auf.
Richtig, das ist es.
Das ist das Gleiche wie beim Alkohol.
Ich gehe jetzt mal von meinen ganzen persönlichen Erfahrungen aus. Ich wusste, oder ich erlebe es immer wieder, man kann einfach nicht ganz genau sagen, ab wann wirst du jetzt süchtig. Auf welchen Konsum? Fängt es bei der Cola an, die du jeden Tag trinkst, die du irgendwann nicht mehr sein lassen kannst? Fängt es bei der Zigarette an? Fängt es beim Alkohol? Wo hört es auf und wo geht es weiter? Und beim Cannabis denke ich einfach, wir müssen da wirklich Jugendschutz erreichen, indem wir halt Cannabis legalisieren. Oder entkriminalisieren. Ich mag auch das Wort legalisieren nicht. Klingt wie bei Aldi kaufen. Will ich nicht.
Das ist das Gleiche wie Cannabis auf Rezept, was die Medien getitelt haben vor 14 Tagen.
Das finde ich auch ganz
schrecklich. Das ist doch nicht so, ich gehe jetzt zu meinem Arzt und sage, ich hätte jetzt mal das Rezept für einen Monat Cannabis.
Das wäre zu einfach.
Also das ist damit nicht gemeint. Ich lasse mich nicht zum Dealen verleiten.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Wir können mit Shakespeare feststellen, der Vorhang ist geschlossen. Viele Fragen bleiben offen.
Ja.
Cannabis legalisieren, ja oder nein, das war das Thema der heutigen Studiorunde. Ich bedanke mich bei Jörg König aus Menden. Er tritt leidenschaftlich für eine Legalisierung von Cannabis ein. Genauso bedanke ich mich bei Dr. Martina Habring-Schlegel von der Werkstatt im Hinterhof in Iserlohn. Und bei Christel Vosbeck-Kaiser, sie ist Mitglied des Bundestags für die CDU im Märkischen Kreis. Danke für die spannende Runde.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Wir sagen Tschüss auch an die Hörerinnen und Hörer. Wir, das sind Charlotte Kroll in der Technik und mein Name ist Thorsten Tullius.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.